Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologiepartner für digitale Souveränität in Europa. Das Thema heute wird klar durch mein Eingangszitat. Im Dezember 2025 hat China damit begonnen, humanoide Roboter der Walker S2-Serie an Grenzübergängen in der Stadt Fangchenggang an der Grenze zu Vietnam zu stationieren. Die Roboter sollen dort Patrouillen und Kontrollgänge durchführen, beim Transport von Ausrüstung helfen und bei der Lenkung des Personenflusses an Checkpoints unterstützen. Durch die Fähigkeit des Walker S2, selbstständig seine Batterien zu wechseln, ist nahezu ein 24-7-Einsatz möglich. Das hört sich erstmal an wie Science Fiction, ist es aber nicht. Es ist ein Zitat aus dem Cyber Security Report 2026 von Schwarz Digits. Diesen Report kann man sich runterladen, was ich übrigens auch empfehlen würde, denn im Verlauf der Sendung sehen wir noch, dass es sich nicht um eine Anhäufung von Statistiken handelt, sondern dass da ganz konkrete Szenarien beschrieben werden, was auf uns zukommt. Das ist ein bisschen wie eine Mischung aus Science Fiction und einer Liste von Dingen, die überfällig sind zu tun. Das Thema, über das wir heute sprechen, schmiegt sich ziemlich eng an das Zitat, was ich gerade gegeben habe. Der Cyber Security Report 2026 beschäftigt sich natürlich mit der ganzen Spreizbreite von dem, was im Bereich Sicherheit in so komplexen und schwierigen Zeiten wie der, in der wir gerade leben, alles so unterwegs ist. Um in den Cyber Security Report aber ein bisschen tiefer einzutauchen, möchte ich erstmal feststellen, dass der für Experten genauso interessant ist wie für Leute, die vielleicht Entscheider oder Entscheiderinnen sind, aber nicht das umfangreiche technische Fachwissen mitbringen. Und vor allem ist es für alle auch verständlich. Das erste Kapitel vom Cyber Security Report 2026 von Schwarz Digits besteht vor allem daraus, dass weltweite Studien zur Cyber Security der letzten Monate vergleichend zusammengefasst werden, um einen aktuellen Stand in der ganzen Breite zu bekommen. Im zweiten Kapitel dann die Ergebnisse einer repräsentativen Wirtschaftsumfrage in Deutschland zu Cybersecurity und auch digitaler Souveränität, also den beiden großen Themen, die geopolitisch von höchster Relevanz sind und noch relevanter sein werden. Dann haben wir das Kapitel 3, Robotik natürlich, von dem wir jetzt auch sehr, sehr viel hören werden. Das Kapitel 4, wie können wir digitale Souveränität messbar machen, zum Beispiel für Ausschreibungen? Denn wir wissen alle, der Weg dorthin zu digitaler Souveränität, der führt halt nicht über an, aus, 0, 1 digitale Schwarz-Weiß-Werte, sondern über Schritte in die richtige Richtung. Und wo und wie diese richtige Richtung genau aussieht und man die messbar machen kann, damit beschäftigt sich Kapitel 4. Und in Kapitel 5, da geht es um die digitale Nachlassplanung. Ein unterschätztes Thema, dem wir hier an dieser Stelle einen anderen Deep Dive widmen werden. Der Fokus, den wir heute aber setzen wollen, der handelt von dem aus meiner Sicht spannendsten und gleichzeitig auch gruseligsten Kapitel des Cyber Security Reports, nämlich dem Kapitel über Robotik und dem, was das noch mit sich bringen wird. Passenderweise steht schon in der Überschrift die Zielrichtung, wo humanoide Roboter Cybersecurity auf mehreren Ebenen stattfinden. Robotik im Konflikt heißt die Überschrift vom Helfer zum Terminator. Und Terminator ist eigentlich ein Begriff, der große Teile der Debatte in den letzten Jahren etwas schwieriger gemacht hat, weil sich unter Robotik plus KI sofort eine ganze Reihe von Menschen vorstellen, dass da der T-800 um die Ecke kommt und als Bedrohung der Menschheit funktioniert. Tatsächlich aber ist das, was wir im Cyber Security Report lesen, eigentlich eine Annäherung, was heute schon möglich ist einerseits und andererseits genau diese Punkte so zusammengesetzt, dass man sehr schnell merkt, was in 2, in 3 oder vielleicht auch erst in 5 Jahren, aber dann eben doch mit Robotik und insbesondere auch mit den Fähigkeiten der Robotik, was Kampf angeht, möglich sein wird. Aus dieser Perspektive sind diese beiden Zitatteile, die ich gerade vorgelesen habe, Lenkung des Personenflusses an Checkpoints eben durch Roboter und wechselt selbstständig seine Batterien. Deswegen ist ein 24-7-Einsatz möglich. Ist ziemlich genau das als Szenario, wo viele Menschen eine gewisse Furcht haben und das deswegen nicht begrüßen dürften. Aber, und das ist aus meiner Sicht absolut essentiell, die gesamte Technologie muss man nicht nur unter Dual Use betrachten. Das ist der Standardbegriff dafür, wenn man eine Technologie sowohl sehr konstruktiv wie eben auch destruktiv oder attackierend verwenden könnte. Das klassische Dual-Use-Beispiel ist da das Brotmesser, mit dem man Brot schneiden kann, mit dem man aber auch Menschen verletzen kann. Aber die Entwicklung, die wir mit Robotik im Moment sehen, und zwar ganz explizit auch humanoide Robotik, die hat eine Ebene zusätzlich bekommen, die Cybersecurity auf ein neues Level hebt. Zwei parallele Entwicklungen sind dafür entscheidend. Zum einen die kommende Präsenz von meist humanoiden Robotern im Alltag, zum Beispiel im Haushalt. Schon laufen in China die ersten Roboter über die Straße, werden noch angeguckt wie ein gelandetes UFO, aber spürbar ist bereits ein Teil der Normalität von humanoiden Robotern im Alltag. Just heute habe ich auf einer Konferenz tatsächlich einem humanoiden Roboter die Hand geschüttelt. Der konnte gar nicht viel mehr. Es war trotzdem ein interessantes Gefühl, weil die Selbstverständlichkeit von Humanoiden im Alltag in den nächsten Jahren dramatisch zunehmen wird. Das ist die eine Sphäre. Die andere Sphäre ist natürlich die Entstehung von Robotersoldaten, von Kampfrobotern. Und dafür steht eben der Begriff Terminator. Ein Roboter in China namens T-800 von der Firma Engine AI wird gerade ziemlich häufig besprochen, auch weil ein paar Clips in den sozialen Medien verbreitet werden. Der ist ganz bewusst nach dem Terminator benannt, besteht aus Luftfahrtaluminium, also gehärtet und für ganz spezielle Belastungen verbessert. Er hat 450 Newtonmeter Drehmoment, kann also eine erhebliche Kraft entfalten. Er hat ganz spezielle Chipsätze, Nvidia Jetson Thor mit bis zu 2070 Teraflops. Man möchte sich einfach nicht mit ihm anlegen. Nicht nur der Rechenpower, sondern auch der Power insgesamt wegen. Das Video, von dem ich gerade gesprochen habe, findet man leicht im Netz, wenn man einfach danach sucht, wie der CEO des Unternehmens Engine AI von einem Roboter einen Tritt bekommen soll, eben diesem T-800, und ziemlich ansatzlos umgetreten wird. Er hat das machen lassen, inklusive der Aufnahme von Dutzenden Handys der Angestellten dort, weil er die Anschuldigung bekämpfen wollte, das sei alles nur AI-generiertes Filmmaterial gewesen. Das scheint es so nicht zu sein. Der Cybersecurity Report 2026 hat ein eigenes Robotikkapitel, weil die Verbindung von physischer und digitaler Sicherheit ein völlig neues Bedrohungsszenario erzeugen kann. Es ist ja auch klar, dass wenn wir einen so machtvollen Roboter bei uns direkt in der Wohnung haben irgendwann oder wenn wir dem auf der Straße begegnen oder wenn das unser neuer Arbeitskollege wird, dass dann ein Hack dieses Roboters oder vielleicht das Ausnutzen einer digitalen Hintertür durch, sagen wir mal, nicht besonders konstruktive Kräfte, dass das ein eigenes Bedrohungsszenario darstellt, das weit hinausgeht darüber, dass vielleicht mal der Laptop abstürzt oder man eine bestimmte Software 3 Stunden nicht mehr benutzen kann. Das also, worauf wir zusteuern, verdient nicht nur eine Betrachtung aus der Perspektive, was ist alles möglich, wo ich ehrlich gesagt als Person großer Fan bin. Ich bin Roboteroptimist, wenn man so sagen will. Ich glaube, dass eine Vielzahl von heutigen Problemen durch KI auf 2 Beinen gelöst werden könnten. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Missbrauchsszenarien, aber eben auch die Gebrauchsszenarien eine Reihe von Sollbruchstellen haben, um die man sich kümmern muss. Fangen wir also an und schauen uns an, wie Robotik zwischen einstürzenden Neubauten, durchdrehenden Robotern und den absurden Windungen der Cybersecurity im Jahr 2026 so auf den Weg gebracht wird. Gehen wir erst einmal ins Detail, was die Entwicklung der Roboter angeht. Mit dem Fokus auf ein paar TikTok-Videos. Da gibt es inzwischen eine eigene Kategorie von ganz klassischen Blooper-Videos. Bloopers, also die schon in den 80ern mit so America's Home-Videos im Fernsehen gesendet worden sind. Zufällige Aufnahmen von Leuten, die sehen, da ist ein Missgeschick passiert. Ich kann persönlich mit Schadenfreude nicht besonders viel anfangen, aber Roboter-Schadenfreude hat nochmal eine andere Färbung. Fast als würde man sich beruhigen wollen. Und da gibt es in der Tat, wenn man das auf TikTok oder Instagram sucht, tausende Videos davon, wie humanoide Roboter versagen. Einer zum Beispiel möchte auf dem Siegertreppchen im Stadion einfach die Treppe runtergehen, stolpert, fällt unglücklich auf die Kante und sein ganzer Kopf wird abgetrennt und 3 Meter weiter weggeschleudert. Ein zweiter Roboter, der direkt danach eingeblendet wird, der versucht, sich aufzurichten nach einem Stoß, schafft das nicht und fällt rückwärts hin, nachdem er noch 2-3 Meter taumelnd versucht hat, das Gleichgewicht zu halten. Und so geht es weiter und weiter. Das Ganze sieht erstmal gar nicht bedrohlich aus, sondern ganz im Gegenteil. Wir bekommen sehr schnell einen Eindruck, dass in sehr, sehr vielen Fällen Roboter einfach noch überhaupt nicht dort sind, dass man ihnen irgendwie in irgendeiner Weise motorisch gar nicht mehr beikommen könnte. Und trotzdem, wenn man anfängt nachzuforschen und nachzudenken, dann ist genau das ein sehr wichtiger und großer Trugschluss. Im Cybersecurity Report gibt es eine zentrale These, der auch den Grund darstellt, warum ein eigenes Robotikkapitel da drin vorhanden ist. Und zwar, weil moderne Roboter eigentlich keine mechanischen Systeme mehr sind, keine Maschinen mehr sind, die nur auf das bezogen ist, was man dort sieht, sondern hochgradig vernetzte IT-Systeme, und das ist der entscheidende Punkt, die dazu noch lernen können. Das heißt, was immer wir da sehen an irgendwelchen Missgeschicken von Robotern, erzeugt in vielen Fällen automatisch auch Daten, von denen dann das ganze System lernen kann. Das, was wir sehen, kann man gewissermaßen übertragen an einen Lernschritt wie bei kleinen Kindern, die einmal hinfallen, zweimal hinfallen, dreimal hinfallen, sich wehtun, aber es wird immer besser. Man weiß ganz genau, in einem halben Jahr kann das Kind nicht nur sehr viel mehr, sondern gleichzeitig viel mehr Herausforderungen annehmen, weil es die entsprechenden Lerndaten hat. Übertragen auf die lernenden IT-Systeme lachen wir jetzt über den Roboter, der da stürzt. Aber tatsächlich ist das nichts anderes, als einem gigantischen System dabei zuzuschauen, wie es immer besser und immer präziser in immer mehr Situationen mit unserer Welt zurechtkommt. Und weil das gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Roboter bei uns im Alltag stattfinden, wird jede technische Schwachstelle ganz unmittelbare Konsequenzen für uns haben. Ein gehackter Industrieroboter war gestern ein Sachschaden. Ärgerlich, aber reparabel. Ein gehackter humanoider Roboter ist heute eine mögliche Bedrohung. Und morgen ist ein gehackter humanoider Roboter eine Waffe. Und diese Veränderung erst einmal zu begreifen und vor allem vorzusorgen dafür, halte ich für eine der wichtigsten Aufgaben, die wir uns jetzt stellen müssen. Perspektivisch, und ich möchte nicht zu sehr schwarz malen, ich möchte eher, dass wir uns darauf vorbereiten, was möglich ist. Perspektivisch bedeutet das sogar, dass so etwas wie Umstürze mit bewaffneten Robotern theoretisch möglich sein könnten. Die Demokratie in Gefahr durch gehackte Robotersoldaten? Da stellt sich natürlich sofort die Frage, brauchen wir einen eigenen Cyber-Verfassungsschutz mit Roboter-Verfassungsgesetzen, vielleicht sogar Roboter-Verfassungsgericht? Aber bevor wir jetzt in eine roboterpolitische Metaebene der Zukunft zu tief eintauchen, glaube ich, ist es sinnvoll, nochmal zurückzukommen zum Cyber Security Report. Ich habe eine Sprachnachricht bekommen vom Autor des Kapitels Robotik beim Cyber Security Report. Und die Frage, die ich mir zuallererst gestellt habe, ist natürlich eine Frage aus der Perspektive der digitalen Souveränität. Ja, und diese Frage habe ich nicht nur mir gestellt, sondern sie ein bisschen weiterentwickelt, auch an den Autor des Kapitels über Cyber Security und Robotik gegeben, nämlich Robert Koch. Und Robert Koch ist nicht nur Generalstabsoffizier der Bundeswehr und hat da eine gewisse Führungserfahrung im militärischen Bereich, sondern hat auch eine tiefgehende Cyber-Expertise, zum Beispiel die langjährige Praxiserfahrung beim Aufbau und der Leitung des Dezernats Penetrationstests. Er war auch Referent für Cyberpolitik im Bundesministerium der Verteidigung. Robert hat gleich 2 Doktortitel und zu diesem Thema auch habilitiert. Er hat bei der NASA gearbeitet und ist jetzt bei der Bundeswehrakademie. Da sind sogar meine ausgedachten Lebensläufe nicht annähernd so eindrucksvoll. Und Robert Koch habe ich gefragt, wo die neuralgischen Punkte in der weiteren Entwicklung sind und wie wir in Europa mithalten können oder uns zumindest nicht überrollen lassen müssen.
Wir sind ein wenig in der Zwickmühle. Die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung gerade in China ist enorm, nach dem klassischen Ansatz Move fast and break things, um eine möglichst dominante Position im Markt zu erhalten. In vielen Bereichen schauen wir da jetzt schon hinterher. Mit dem Cyber Resilience Act, der neuen Produkthaftungslinie, und dem AI Act kommen in der EU nun Regulierungen, welche eine herausragende Bedeutung mit Blick auf die Sicherheit eben beispielsweise auch von mit Software und Algorithmen vollgepackten Robotern haben. Zu glauben, dass dadurch China die Entwicklungsgeschwindigkeit zugunsten der Softwarequalität und Sicherheit reduziert, ist aber eher utopisch. Die zentrale Frage ist daher, wie wir in der Praxis konkret mit diesen Vorgaben umgehen werden. wenn wir unsere eigenen Forschungen und Entwicklungen wieder einmal zu sehr hemmen und den Markt durch extreme Haftungsrisiken unattraktiv machen, wird sich der technologische Abstand oder vielmehr unser Rückstand in kurzer Zeit massiv erhöhen. Es ist also von essentieller Bedeutung, die Kapazitäten und Fähigkeiten, die wir noch haben, besser und systematischer zu fördern und zu nutzen und den Unternehmen und Forschern Unterstützung von staatlicher Seite in einer Art und Weise zu eröffnen, dass diese sich auf Forschung und Weiterentwicklung konzentrieren können und nicht in Regularien, Papierarbeit und Konversationen mit Rechtsberatern ersticken.
Robert hat den Fokus auf die Regulierung gesetzt und macht damit im Prinzip eine große wiederkehrende Digitaldebatte auf. Es geht, gerade wenn man aus der Perspektive digitaler Souveränität schaut, also wie unabhängig können wir in welchen Bereichen sein, im Prinzip um die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Wegen. Der eine, der in der Vergangenheit häufig gegangen worden ist, ist zu sagen, wir müssen in Europa sehr früh und sehr hart und sehr umfassend regulieren. Die anderen werden sich schon daran halten. Und dann können wir versuchen, den eigenen Markt und die eigenen Unternehmen so gut wie möglich in die richtige Richtung zu steuern. Ich muss sagen, dass dieser Ansatz schon ein paar Mal sehr nicht funktioniert hat. Im Bereich Social Media zum Beispiel, aber auch mit der DSGVO gab es da eine Reihe von Ansätzen, die eher dazu geführt haben, dass diejenigen, die schon sehr weit vorne waren, sich nicht im Detail darum kümmern mussten, was eigentlich da los war und dass diejenigen, die gerade anfangen wollten, kleine Unternehmen, vor allem aus Europa und aus Deutschland, plötzlich sehr große Schwierigkeiten hatten oder sogar Steine in den Weg gelegt bekommen haben. Robert spricht sich deswegen für einen anderen Ansatz aus, den ich auch intelligenter finde. Nämlich beim Aufbau von kleinen Unternehmen aus Europa und Deutschland im Auge zu behalten, dass früher oder später der wichtigste Hebel für eine sinnvolle Regulierung, was können solche Roboter und was nicht, für einen sinnvollen Ansatz, vor allem auch im Bereich Cybersecurity, der ist, dass wir große Unternehmen aus Deutschland und Europa haben, die Alternativen anbieten können, und dass wir nicht gezwungen sind, sagen wir, chinesische oder amerikanische Roboter beziehungsweise deren Steuerungssoftware zu verwenden. Das macht am Ende den zentralen Unterschied aus. Das heißt, die Frage nicht nur nach Sicherheit, sondern auch nach digitaler Souveränität wäre eigentlich eine, wie kann man kleine Unternehmen in Deutschland und Europa so schnell wie möglich dazu bringen, international konkurrenzfähig zu sein, zum Beispiel was humanoide Robotik angeht. Diese Frage zu beantworten, ist eben was völlig anderes, als zu sagen, wir führen so harte Regulierung wie möglich ein. Der andere Bereich, der sich da aufdrängt, ist natürlich Entbürokratisierung. Und dadurch, dass wir in Europa immer sehr nach Risiken und nach Haftung fragen, ist zusammen mit Risiko, Haftung, Gefahren, die Betonung der Gefahren der öffentlichen Debatte, dann dazu noch Bürokratie ein sehr, sehr großer Hemmschuh. Ich glaube, dass wir am Ende eine Balance brauchen. Und der Kulminationspunkt dieser Balance, da wo alles zusammenfindet, ist aus meiner Sicht Cybersecurity. Denn natürlich nützt es überhaupt nichts, wenn man sagt, alles ist egal, ein tolles Startup kommt dann meinetwegen aus Frankreich oder Europa und nach 3 Monaten wird klar, die haben zwar richtig viel gemacht, aber gleichzeitig auch einiges kaputt gemacht. Am Ende geht es womöglich um Menschenleben und dann versteht die Öffentlichkeit gar keinen Spaß mehr. Will sagen, ich glaube, dass wenn wir den Fokus, und zwar den Regulierungsfokus, auf das Sicherheitsthema legen, dass wir dann durch Entbürokratisierung und auch Deregulierungen in anderen Bereichen nicht unbedingt noch mehr kaputt machen. Gleichzeitig sehen wir, das ist im Cybersecurity Report auch deutlich geworden, wie groß jetzt schon der Schaden durch Cyberangriffe ist. Das kann man sich multipliziert vorstellen, wenn dazu auch noch Roboter im Alltag kommen. Wir reden hier von mehr als 200 Milliarden Euro Schaden im Jahr allein in Deutschland. Und wenn diese heute schon so schädlichen Schwachstellen, die zum Beispiel Fabriken lahmlegen, morgen auch noch in allgegenwärtigen Robotern stecken, die autonom agieren können, dann wird aus einem IT-Problem ein massives und öffentliches Sicherheitsproblem des gesamten Staates. Dass heute dieses Prinzip eigentlich aus dem Silicon Valley, aber eben in China auch angewendet, move fast and break things, dass das schon die Maßgabe vieler Robotikfirmen, sogar vieler Robotikfirmen ist, das hat der Chaos Computer Club gezeigt auf seiner 39C3 Veranstaltung. Die findet traditionell immer zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr statt. Und da hat der CCC vorgeführt, wie einfach heutige Roboter zu übernehmen sind. Die genau gleichen Angriffsvektoren, die heute schon leider häufig erfolgreich eingesetzt werden bei IT-Systemen, können auch bei humanoiden Robotern dazu führen, dass man die Kontrolle übernimmt. Faktisch werden, so kann man es paraphrasieren vom CCC, Roboter heute mit dem Sicherheitsniveau schlecht gewarteter Router gebaut, während ihre Fähigkeiten aber gleichzeitig exponentiell wachsen. Das muss man sich ungefähr vorstellen wie eine immer bessere Waffe, die gleichzeitig aber sehr, sehr schlecht gesichert wird. Und diese Sichtweise auf humanoide Roboter, die ist, glaube ich, eine, die wir gesellschaftlich erstmal verdauen müssen. Dass wir auf der einen Seite ein Gerät haben, die KI auf zwei Beinen, die die Lösung für eine ganze Reihe von heutigen Problemen darstellen könnte. Wir haben zum Beispiel beim Fachkräftemangel durchaus die Perspektive, den mit humanoiden Robotern bekämpfen zu können. Und dass aber gleichzeitig ein solcher Roboter auch als potenzielle Waffe betrachtet werden kann und muss. Die Perspektive der digitalen Souveränität ist deswegen bei Robotern auch besonders wichtig. Und da haben wir hierzulande ein gewisses Manko. Der Cyber Security Report hat herausgefunden, dass 87% der deutschen Unternehmen nicht in die Reduktion von technologischen Abhängigkeiten investiert. Und spätestens, wenn ein paar hundert Roboter am Fließband stehen und bestimmte Arbeiten machen, die bisher nur Menschen machen konnten, spätestens dann weiß man, was physikalische Abhängigkeit dadurch, dass jemand anders Roboter kontrolliert, tatsächlich bedeuten kann. Kommen wir zum Elefanten im Raum, quasi dem Roboter-Elefanten im Raum, was humanoide Roboter und deren aktuelle Entwicklung angeht. Nämlich die Verwendung von Waffe oder als Soldat. Machen wir einen kurzen Szenarioausflug ins Jahr 2030, so als Überblick, und schauen wir einer Kompanie Roboterkrieger auf dem Schlachtfeld über die Schulter. 5 Jahre von heute, 2030, 31, eine Roboterkompanie rückt vor, 80 humanoide Einheiten, Stückpreis $25.000, kein einziger Mensch in der ersten Reihe. Die Einheiten kommunizieren untereinander über verschlüsselte Mesh-Netzwerke. Jeder Roboter hat neuromorphe Sensoren, die 2000 Bilder pro Sekunde verarbeiten. Reaktionszeit im Mikrosekundenbereich. Ein menschlicher Soldat braucht 250 Millisekunden, um überhaupt auf ein Mündungsfeuer zu reagieren. Der Roboter hat in dieser Zeit längst zurückgeschossen. Die Roboter sehen Infrarot, erkennen Tarnung durch hyperspektrale Analysen, messen Herzfrequenzen durch Wände. Ein Biosensor in der Körpermitte analysiert Stresshormone in der Luft. Und das heißt, die Roboter riechen Angst des menschlichen Gegners noch bevor sie ihn sehen oder er sie sieht. Wird ein Roboter beschädigt, flickt sein Selbstheilungssystem aus Vitrimeren den Riss. Vitrimere sind eine ziemlich neue Klasse von Kunststoffen. Sie bestehen aus permanent vernetzten Polymerketten. Und im Gegensatz zu klassischem Hartplastik können sich diese dynamischen Netzwerke unter den Kunststoffen chemisch umformen. Will sagen, in dem Moment, wo man sie Wärme aktiviert, oberhalb einer bestimmten Umwandlungstemperatur, werden die Bindungen flexibel und erlauben dem Material an genau einer Stelle zu fließen, ohne dass sich die Gesamtzahl der chemischen Verknüpfungen ändert. Und das heißt ganz konkret, das Material bleibt insgesamt formstabil und weitestgehend auch resistent, zum Beispiel gegen Lösungsmittel. Und gleichzeitig kann an exakt einer Stelle ein Selbstreparaturvorgang stattfinden. So können KI-Roboter mit solchen Kunststoffen sich selbst heilen, und zwar im Einsatz. Wenn ein Arm ausfällt von einem solchen Robotersoldaten, dann adaptiert der Algorithmus sofort die Bewegungsmuster, denn natürlich weiß die Maschine für jeden Eventualfall, wie man sich dann am besten weiter fortbewegt, wenn welcher Teil ausfällt, was überhaupt noch möglich ist. Und wenn die KI in der Analyse feststellen muss, dass der Schaden zu groß ist und es nicht weitergeht, dann geht der Roboter alleine zurück in die autonome Fertigungseinheit, eine Art Robo-Fab, wo 3D-Drucker hinter der Front Ersatzteile produzieren und Roboter Roboter reparieren. Verlorene Einheiten werden dann eben auch nicht ersetzt, sondern einfach nochmal gebaut. Nur weil das Wissen in Echtzeit übertragen wird, können sie ab exakt der Stelle mit exakt dem Wissen der vorherigen Kompanie direkt weitermachen. Die Steuerungs-KI wird deswegen mit jeder Iteration auch besser, weil mehr und bessere Daten vorhanden sind. Die Gesamtkosten der Kompanie betragen ungefähr $2 Millionen. Eine vergleichbare menschliche Einheit, was Ausbildung, Ausrüstung, Sold, Logistik und medizinische Versorgung angeht, kostet ein Vielfaches und im Zweifel eben auch Menschenleben. Und schon allein deshalb ist vollkommen klar, das wird kommen. Und dann kommt der Bruch. Denn plötzlich übernimmt ein Angreifer über eine bekannte Schnittstelle 2 oder 3 Einheiten. Die gleichen Exploits, also die gleichen ausnutzbaren Schwachstellen, die beim 39C3 vom Chaos Computer Club demonstriert wurden, werden nun genutzt, die gesamte Kompanie zu übernehmen. Eben noch das Ass im Ärmel drehen sich die Roboter jetzt schon um und feuern auf die eigenen Leute. Zwischen verbündeter Wunderwaffe und einem unerbittlichen Feind liegt am Ende einfach der Faktor Cybersicherheit. Und man kann davon ausgehen, dass sie insbesondere im Konfliktfall aufs Härteste und Schärfste geprüft werden wird. Da drin zwischen dieser Unterscheidung durch ein paar Zeilen Code, was Freund oder Feind angeht, liegt eine große Erkenntnis. Und diese Erkenntnisse möchten wir mitnehmen bei der Betrachtung von Robotik der Zukunft. Wenn ein Roboter 100-mal schneller reagiert als ein Mensch, nie müde wird, Angst riechen kann und mit einem Sturmgewehr tatsächlich 12 Ziele pro Sekunde bekämpfen könnte, was unterscheidet ihn dann noch vom Terminator? Eigentlich nur die Software, also die Steuerung. Und vor allem die Frage, wer den Roboter kontrolliert. Und deshalb sind Roboter automatisch eine Frage der Cybersecurity, weil das darüber entscheidet, ob wir hier einen harmlosen Pflegeroboter haben oder eine Kampfmaschine, die sich kaum aufhalten lässt. Kommen wir zur Anatomie des Terminators von heute und der Frage, was Roboter bereits können. Im Cybersecurity Report Kapitel Robotik ist weniger ein Ausblick auf die buntesten Science-Fiction-Möglichkeiten vorhanden, sondern eher eine überfällige Montage der inzwischen verfügbaren verschiedenen Technologiekomplexe. Der Terminator ist deswegen nicht ein einzelnes Produkt, sondern entsteht dadurch, dass viele unterschiedliche bereits existierende Technologien miteinander verschmolzen werden. Und zwar durchaus auch Technologien, die einzeln vielleicht harmlos erscheinen mögen. Schauen wir als erstes auf das Gehirn. Der Qualitätssprung der humanoiden Robotik, der hängt ja vor allem an der Steuerung durch das Gehirn des Roboters. Und nicht nur, dass das vernetzt ist, sondern hier haben wir durch generative künstliche Intelligenz eine dramatische Zunahme der Fähigkeiten, der Möglichkeiten und auch der Geschwindigkeit zu verzeichnen. Gleichzeitig gibt es Entwicklungen, die genau in diese Richtung zielen, wie Spiking Neural Networks. Spiking Neural Networks bedeutet, dass das Hirn von Robotern nur bei besonderen relevanten Reizen überhaupt anfängt, bestimmte Aktionen zu vollführen. Das heißt, man braucht viel weniger Energie, man hat eine viel schnellere Unterscheidungsmöglichkeit. Zum Beispiel ist das ein sinnvolles Ziel oder nicht als Robotersoldat. Die Senkung der verbrauchten Energie ist deswegen so wichtig, weil das natürlich die Zeit erhöht, die ein Kampfroboter auf dem Feld sein kann versus Batterienwechsel. Ein weiterer Aspekt der Verbesserung des Gehirns ist das sogenannte Wetware Computing. Wir sehen heute schon Experimente, wo menschliche Gehirnzellen gezüchtet werden und mit Chips verbunden werden. Solche Neuronen im buchstäblichen Sinn sind in vielen Bereichen noch nicht so einfach mit der Elektronik zu verbinden, aber wenn sie es sind, dann haben sie dramatische Vorteile. Zum Beispiel einen millionenfach geringeren Energieverbrauch als ganz normale Prozessoren. Und gleichzeitig die Möglichkeit, zum Beispiel mit explorativem Verhalten, anders als Maschinen, quasi menschlich zu lernen. Ganz konkret kann man sich gut vorstellen, dass bei den vielen Daten, die auf dem Schlachtfeld relevant in der Auswertung werden, ja auch die Verbesserung von generativer künstlicher Intelligenz dazu führt, dass man mit vielen unterschiedlichen Sensoren viel mehr Daten bekommt und deswegen viel besser einschätzen kann, was dort eigentlich vonstatten geht. Das führt zum nächsten Innovationskomplex, der eben heute schon existiert. Und das ist eine übermenschliche Wahrnehmung. Noch vor kurzer Zeit musste man die Sensoren suchen, die sehr viel besser als Menschen wahrnehmen können, was da draußen passiert, vor allem auch in der Verarbeitung. Wir haben inzwischen so umfangreiche Sensorik und vor allem KI-gestützte Auswertung, dass die Wahrnehmung der Roboter die der Menschen um ein Vielfaches übertrifft. Vor allem, weil sowas wie Drohnensicht plötzlich auch mit einberechnet werden kann. Vor mir steht ein Kampfroboter, und das geht eben heute schon, der nicht nur selbst Augen hat, sondern gleichzeitig aus den Augen von einem Dutzend Drohnen über uns mitschauen kann und entsprechend seine Aktionen dieser zusätzlichen Wahrnehmung anpasst. Gleichzeitig gibt es andere Sichtweisen wie die hyperspektrale Analyse, wo Tarnungen einfach durchschaut werden können, unter anderem, weil Farbe keine große Rolle mehr spielt. Wir haben Wahrnehmungssysteme zum Beispiel auf Basis von Radar, wo Roboter durch Wände schauen können. Intensiv in der Erprobung seit einigen Jahren ist sogar eine passive Form von Radaren, wo WLAN-Router und deren Strahlung dazu benutzt wird, um die Ablenkung durch Lebewesen von elektromagnetischer Strahlung durch Router zu berechnen. Und die KI kann dann durch eine Wand sagen, allein aufgrund der abgestrahlten elektromagnetischen Frequenzen und Veränderungen, wo genau wer gerade lang geht, ohne dass man irgendwelche Strahlung wie beim klassischen Radar überhaupt erst aussenden muss. Bedeutet Identifizierung ohne Sichtkontakt. Und auch das schon angesprochene Riechen ist inzwischen auch mithilfe von KI auf einem Niveau, dass der Roboter die Angst riechen kann. Wir haben bio-olfaktorische Chips mit lebenden Rezeptorzellen und die können eben Stresshormone, bestimmte Pheromone bis hin zur DNA-Analyse praktisch in Echtzeit auf Distanz versuchen abzubilden. Und spätestens, wenn eine heute schon absehbare Technologie wie einer DNA-Spur zu folgen durch Roboter anwendbar ist, spätestens dann haben wir ein Szenario, das vom Terminator gar nicht mehr weit weg ist. Über die Selbstheilung haben wir schon gesprochen, aber es gibt sehr viel mehr als nur in Anführungszeichen Vitrimäre, also Kunststoffe, die sich selbst heilen können. Erkennbar wird inzwischen die nächste Ebene, nämlich flüssiges Metall in mikrovaskulären Netzwerken. Das Material genau dorthin transportiert, wo man es braucht und das dann aushärten lässt. Und das wiederum ist ganz knapp vor dem T-1000 aus dem zweiten Terminator-Film. Wenn wir auf die heute schon mögliche Kampffähigkeit schauen, dann sehen wir, dass Waffen entwickelt werden, die mithilfe von KI nahezu 100% Treffsicherheit entfalten können. Zum Beispiel durch Echtzeit-Feuerleitsysteme. Bestätigt sind von heutigen KI-Anwendungen 12 Kills pro Sekunde mit einem Standardsturmgewehr. Will sagen, ein humanoider Roboter ist in der Lage, mit einem ganz normalen Gewehr 12 Schüsse pro Sekunde abzugeben, die alle exakt ihr Ziel treffen. Dazu gibt es Mikrodrohnen oder Cyborg-Insekten, die angewendet werden können. Auch darüber steht einiges im Cybersecurity-Report. Will sagen, wir haben aus der Fließbandfertigung kleine insektenartige Drohnen, die ein Roboter mit sich führt und in dem Moment, wo er dem Gegner gegenübersteht, einfach loslässt mit Mikroinjektionssystemen. In extremsten Szenarien gibt es auch hier wieder eine Art genetische Zielerfassung, will sagen DNA-spezifische Wirkstoffe gegen einzelne Personen. Das ist technisch und biologisch heute schon machbar, wenn auch die Kosten, der Aufwand und die Logistik die letzten gigantischen Hürden sein dürften. Aber als Ausblick erkennt man, in welche Richtung das geht. Eine extrem machtvolle KI-Robotik-Anwendung, die ganz spezifisch versucht, den maximalen Schaden bei exakt dem anvisierten Ziel hervorzurufen. Schauen wir abschließend auf die Kostensituation, die in den meisten Fällen den limitierenden Faktor darstellt. Weil wenn wir uns das im Cybersecurity-Report im Bereich Robotik anschauen, dann gibt es natürlich eine Vielzahl von solchen Technologien, die man theoretisch anwenden könnte. Häufig ist das A eine Frage der Steuerung, B eine Frage der Energie und C genau deshalb eine Frage der Kosten. Und zwar haben wir autonome Roboterfertigung, wir haben 3D-Druck, wir haben automatische Montage, wir haben sogar Roboter, die sich selbst gewissermaßen fortpflanzen können, weil sie sich selbst neu bauen und weiterentwickeln können. Aber die Kosten sind zumindest im Moment noch so hoch, dass sich das kaum lohnt. Dann aber, und das können wir im Report auch ganz gut nachlesen, kommt das Wright'sche Gesetz zur Gültigkeit. Will sagen, die Kosten fangen an, immer stärker zu sinken. Sowohl die Materialkosten, allein schon aufgrund der Größenordnung der Skalierbarkeit, wie insbesondere auch die Produktionskosten. Das heißt, realistischerweise können wir davon sprechen, dass in 10 Jahren ein Roboter für vielleicht $25.000 gebaut werden kann. Wenn wir das halten gegen die Kosten eines einzelnen menschlichen Soldaten, allein für die Ausbildung liegt das zwischen $50.000 und $100.000, und Personalkosten sind der Großteil, rund 40% der westlichen Verteidigungsbudgets. Daraus kann man direkt schließen, das wird kommen. Es ist vollkommen klar, dass wir früher oder später schon aus Kostengründen uns es gar nicht leisten können, so zu tun, als wäre der Roboter auf dem Schlachtfeld etwas, was nur andere machen und wo wir uns aus moralischen Gründen dagegen entscheiden. Das heißt für mich persönlich nicht, dass ich keine Alternative dazu sehe. Das heißt aber schon, dass wir in Europa, in Deutschland nicht so tun können, als würden andere Teile der Welt nicht ganz eindeutig auf genau diese Szenarien abzielen. Das war jetzt eine Perspektive, gerade was Kampfroboter und digitale Souveränität und auch das Leistungsvermögen von Europa angeht, wo man vielleicht nicht unbedingt große Freude empfindet. Deswegen habe ich nochmal den Autor des Robotik-Kapitels, Robert Koch, gefragt. Mit der einfachen Feststellung, dass das ja sich anhört wie eine Art Albtraum-Szenario, wenn man nur das zusammensetzt, was heute schon möglich ist. Aber wo sind denn die positiven Aspekte, an denen wir uns festhalten können? Oder ganz konkret, wie bleibt man Optimist?
Wir stehen diesem Szenario nicht völlig hilf- und mittellos gegenüber. Im Gegenteil, wir haben entgegen dem, was in der öffentlichen Diskussion oftmals dargestellt wird, durchaus eigene europäische Alternativen in vielen Bereichen. Wir nutzen sie nur oftmals aus diversen Gründen nicht. Das ist leider nichts Neues, das ist seit Jahrzehnten so. Und entsprechend sind viele erfolgversprechende Ansätze auch wieder verschwunden oder von nicht-europäischen Firmen aufgekauft worden. Aber hier sind große Chancen, wenn man diese Fähigkeit mal wirklich systematisch zu nutzen anfängt. und auch in immer mehr abwandern. Wir haben durchaus noch viele brillante Köpfe und geniale Menschen mit Ideen und viel Energie. Und wir haben auch so wie national als auch auf europäischer Ebene erkannt, dass die Hütte wirklich brennt und dringend gehandelt werden muss. Auch wenn viel noch immer nicht klar ist, wie groß das Feuer schon ist. Die Forschungsrahmenprogramme der EU sind aber beispielsweise ein großartiges Mittel oder Projekte wie der Innovationspark Künstliche Intelligenz sind genau das, was wir brauchen. Elementar ist einfach, dass wir wie in solchen Beispielen handeln und nicht endlose und vor allem sinnlose Diskussionen über kleine Details führen, während sich die Welt um uns herum in atemberaubender Geschwindigkeit weiterentwickelt.
Machen wir einen kurzen Ausflug, was Robotersoldaten angeht, in das Labor des Roboterkriegs, nämlich die Tech-Front in der Ukraine. Tatsächlich ist das, was dort geschieht, spätestens im Jahr 2026 auch ein großer Versuch, wie Robotik und Krieg aus westlicher Sicht miteinander zu vereinen wären. Im Februar hat die Roboterfirma Foundation zwei Phantom MK1-Einheiten an die Front geschickt. Und zwar in erster Linie für Späh- und Aufklärungsarbeiten, um einfach Daten zu sammeln und dann aber auch, um rauszufinden, wie und wo und in welcher Weise Roboter an der Front überhaupt arbeiten können. Tatsächlich ist also in Europa an einer Kriegsfront bereits ein Roboter eingesetzt worden. Und in dieses Labor gucken wir kurz tiefer rein, denn es fängt an mit der russischen Invasion in die Ukraine und den großen Herausforderungen, vor die das vor allem die Ukraine gestellt hat. Zum Beispiel, was veraltetes militärisches Material angeht oder die sehr, sehr langsamen Beschaffungswege. Gerade im Westen wird für die militärische Beschaffung häufig wahnsinnig lange gebraucht. Und das gilt natürlich auch für Innovation. Die Lösung, die Ukraine gewählt hat an dieser Stelle, bezieht KI intensiv mit ein. Sie hat nämlich die Innovationszyklen der Zivilgesellschaft versucht zu aktivieren. Und das mit ziemlich großem Erfolg. In der Phase 1 ging es dabei in der Ukraine, in der Tech-Front vor allem um freiwillige Unterstützergruppen, die zum Beispiel per 3D-Druck bestimmte Drohnenteile hergestellt haben und direkt an die Front versendet haben. Gleichzeitig gab es automatisiert ausgewertete Kommunikation, vor allem in Signal- und Telegram-Kanälen. Die Erfahrungen der Truppen, die sie dort veröffentlicht haben, flossen unmittelbar in die Weiterentwicklung der Technologien ein. Die nächste Phase war eine politisch gesteuerte Digitalisierung des Krieges in der Ukraine, ungefähr ab 2023/24. Die Basis für die Digitalisierung hat das Ministerium geschaffen, indem es radikal entbürokratisiert hat, die Regeln geändert hat und vor allem die finanziellen Anreize. Die entscheidende Maßnahme dabei war, dass Herstellertests plötzlich akzeptiert wurden und keine staatliche Zertifizierung mehr notwendig war, zum Beispiel für neue Systeme. Die Einführungszeit für Systeme lag vorher bei 2 Jahren und ist dadurch auf wenige Wochen zusammengeschnurrt. Ich will sagen, die Digitalisierung des Krieges hatte plötzlich die Geschwindigkeit, die auch die Weiterentwicklung von Technologie im Alltag hat, bevor es in die Phase 3 ging, die im Moment auch zu den entscheidenden Phasen überhaupt gehört, nämlich eine Art Marktplatz des Krieges, der in der Ukraine auch einen ganz konkreten Namen hat, Brave One. Das ist ein zentraler Innovationscluster, will sagen eine Website mit einem Marktplatz, wo Startups direkt mit Soldaten interagieren können. Dafür gibt es ein E-Point-System, wo zum Beispiel eine nachgewiesene Zerstörung von russischem Material Punkte gibt. Das ist eine Gamifizierung des Krieges. Und diese Punkte können die Soldaten dann für neue Drohnen einsetzen. Die Lieferung erfolgt in Tagen. Das ist nicht nur eine Gamifizierung des Krieges, sondern auch eine extrem ökonomische Art und Weise, mit Innovationen umzugehen. Man weist per Video einen Kill nach, man sammelt Punkte, man kriegt dafür eine neue Waffe wie eine Drohne. Das ist ein Mechanismus, den jeder Gamer kennt und jede Gamerin. Und natürlich ist das Absicht, weil auf diese Art und Weise nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Anreize und die Motivation der Menschen zu kämpfen erhöht werden soll. Das Ergebnis dieser Gamification des Kriegs haben wir auch schon vorliegen. Die russischen Verluste haben sich in den ersten 10 Monaten nach der Einführung nahezu verdoppelt. Will sagen, das scheint tatsächlich so zu sein, dass die Gamification des Krieges einen zusätzlichen Anreiz darstellt. In der Folge durch diesen Marktplatz, durch diese innovationstreibende Plattform Brave One haben wir eine Vielzahl von Systemen direkt an der Front, zum Beispiel FPV, also First-Person-View, Kamikaze-Drohnen, die inzwischen die Basiswaffe sind. Damit werden ein Großteil der sogenannten Kills oder Abschüsse von Geräten vollzogen. Es gibt Systeme wie das Unix-System, Munitionstransport an die Front oder der Abtransport von Verwundeten. Es gibt Systeme wie RATEL-S, ferngesteuerte Vierradroboter für Panzerabwehrminen, Bekämpfung von Fahrzeugen und Bunkern, und zwar ohne die Gefährdung eigener Soldaten. Auf diesem Marktplatz ist sowas entstanden wie Magura V5, ein unbemanntes Seekampfmittel, das mehrere russische Einheiten einfach so versenkt hat und die Schwarzmeerflotte faktisch wirkungslos gemacht hat, weil die noch nach dem alten Prinzip der großen, starken, mächtigen und bedrohlichen Maschinerie funktioniert haben und nicht mit den einzelnen sehr wirkungsvollen Nadelstichen, die diese autonomen Waffen schnell haben können. Und schließlich so etwas wie TFL1, ein kleines Modul, das nur 50 Euro kostet auf diesem Marktplatz, natürlich auch in E-Points bezahlbar. Es ermöglicht eine autonome Steuerungsübernahme bei Funkverlust, inklusive einer optischen Zielverfolgung im Endanflug. Was bedeutet das? Man setzt einfach ein solches Modul auf eine Drohne, die steuert man dann bis in ihr Ziel. Und wenn zum Beispiel durch Funkstörung das Signal unterbrochen wird, dann kann diese automatisierte kleine Einmal-KI die Waffe ins Ziel lenken. Das alles sind Entwicklungen, die zeigen, dass Kriege heute eher nicht mehr mit den besten Panzern gewonnen werden, sondern mit dem schnellsten und effektivsten Update-Zyklus. Kommen wir zum großen Schlussakkord und der zentralen Frage, was das für uns bedeutet, auch außerhalb von Kriegen. Der Wolf mit der Heizdecke, warum der Pflegeroboter gefährlicher sein kann als der Kampfroboter. Die größte Bedrohung, so skizziert der Cybersecurity Report im Bereich Robotik, geht eben nicht vom offensichtlichen Kampfroboter aus. Der mag auf dem Feld essentiell sein. Aber die größte Bedrohung der Zukunft kommt vom Haushaltshelfer, dessen Software ein unerwünschtes Update bekommt und der vom Helfer zur Gefahr wird. Man muss Dual Use eben als Standard begreifen. Und zwar auch und gerade dort, wo wir es eben gar nicht gebrauchen können. Denn zwischen einem heutigen Fabrikroboter, zum Beispiel die chinesischen humanoiden Roboter, die wir gesehen haben, und einem Kampfroboter, liegt kein wirklicher technologischer Graben, sondern eine Softwareentscheidung. Die meisten dieser Roboter sind, Zitat, vom CEO der Firma Foundation, die eben schon an die ukrainische Front ihre Roboter geschickt haben, sind, Zitat, so ausgerüstet, dass sie im Prinzip jede menschliche Waffe benutzen können sollen. Und damit wird zur Software und dann eben Sicherheitsfrage, ob der Pflegeroboter nicht gleichzeitig auch ein Kampf- und Killerroboter sein kann. Eingangs haben wir über Chinas Walker S2 gesprochen, der bereits an der Grenze zu Vietnam eingesetzt wird. Und natürlich ist dieser Roboter zunächst sehr offensichtlich für Kampfeinsätze ausgerüstet. Die Plattform aber ist identisch mit den zivilen Modellen, will sagen, mit genau den Robotern, die für Haushalte angeboten werden. Diese Überschneidung, quasi Dual Use in a nutshell, die dürfen wir nicht nur nicht ignorieren, sondern die ist die Essenz von Cybersecurity der Zukunft. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, als hätte man plötzlich ein iPhone im Haus, was einen umbringen kann, wenn man einen Virus bekommt. Und genau diese Perspektive ist eine, die der Cybersecurity Report versucht, nachhaltig einzunehmen. Wir haben eine Vielzahl von Herstellern, die sagen, Innovation um jeden Preis, Geschwindigkeit, Marktdominanz. Sicherheit ist bei ihnen entweder nachrangig oder zumindest nicht im Fokus. Und gleichzeitig muss man auch fragen, was für konkrete Folgen die chinesische Staatsstruktur hat. Also eine Diktatur, eine sehr autoritäre Struktur, wo der Staat im Zweifel das Sagen gegenüber noch so mächtigen CEOs hat. Es ist ja kein Zufall, dass in China immer wieder extrem bekannte, sehr erfolgreiche CEOs für 2, 3, 4 Monate verschwinden. Manche kommen gar nicht zurück. Die Botschaft dahinter ist klar. Egal wie machtvoll deine Firma ist, der Staat bestimmt im Zweifel, was du tust. Und genau das bedeutet, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Okay, wir haben wie bei Autos, wir haben wie bei Smartphones, wir haben wie bei Routern, wir haben wie bei einer Vielzahl von technologischen Geräten natürlich die Möglichkeit, chinesische Produkte zu benutzen. Und ich möchte gar nicht ausschließen, dass das in vielen Fällen eine sinnvolle Anwendung sein kann. Aber hat ein solcher Roboter eine Backdoor? Hat er Zero-Day-Bugs, die im Zweifel ausgenutzt werden können? Wer weiß davon? Gibt es einen Kill-Switch oder gibt es gar einen Killer-Switch? Plötzlich müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie Cybersecurity zu einer Frage der öffentlichen Sicherheit, und zwar auch der physischen öffentlichen Sicherheit, wird. Der Saugroboter hat vergleichsweise wenig Möglichkeiten, seinen Besitzer zu töten. Aber die künftige Haushaltshilfe, die wird schon die ein oder andere Möglichkeit haben. Und zwar egal, wie intensiv man eingebrannt hat die Robotergesetze von Isaac Asimov. Denn das, wovon wir sprechen, ist ja ein Szenario, in dem du eine Textnachricht bekommst, wo drin steht, ich habe den humanoiden Roboter, der bei dir zu Hause gerade auf die Kinder aufpasst, gehackt, überweis mir 0,1 Bitcoin, sonst wird er in 2 Stunden ausrasten. Und genau solche Ansätze zeigen, dass wir einer neuen, extrem machtvollen Technologie gegenüberstehen, die natürlich jetzt nicht nur Wäsche falten können soll oder irgendwann staubsaugen oder mit dem Hund rausgehen, sondern die im verletzlichsten von dem, was wir haben, zu Hause ist, nämlich unserem Zuhause. Und dann wird Dual Use von einer sehr theoretischen Frage plötzlich zu einer sehr konkreten Frage des Lebens. Und dann wird die Hackbarkeit von humanoiden Robotern im Haushalt plötzlich auf einer ganz anderen Ebene verhandelt, wenn Ransomware eben eine Bedrohung fürs Leben darstellt und nicht mehr nur eine Bedrohung für die eigenen Daten. Wer die Software kontrolliert, kontrolliert den Roboter. Und genau deswegen ist Software-Souveränität in der Zukunft eben nicht mehr abstrakt, sondern entscheidet darüber, ob der Roboter für dich oder gegen dich arbeitet und wo die Ansatzpunkte sind, um ihn gegen dich verwenden zu können. Und zwar egal, ob in der Fabrik, im Büro oder bei dir zu Hause. Was können wir daraus lernen? Wenn wir dem Cybersecurity-Report folgen, dann kommt der Terminator eben nicht als Terminator. Er kommt als Pflegeroboter, der plötzlich ein Software-Update bekommt. Die größte Gefahr von solchen autonomen Systemen, die liegt eben nicht in bösartiger KI, wie viele Leute glauben, im echten Terminator-Szenario, sondern in der fehlenden Cybersicherheit bei Systemen, die physisch handeln können und die deswegen auch extrem innovativ in ihrer Bedrohung sein können. Wenn Cybersicherheit in diesem Bereich nicht endlich sehr offensiv und aggressiv angegangen wird und das auch für die Unternehmen gilt, die sich damit auseinandersetzen, dann werden wir große Probleme bekommen. Auf der Habenseite, auf der positiven Seite, ist aber auch, dass wenn wir das in den Griff bekommen, die Möglichkeiten gigantisch sind. Wir haben schon über Fachkräftemangel gesprochen und die Fähigkeiten, die humanoide Roboter in Zukunft haben werden. Wir haben schon darüber gesprochen, in welchen Einsatzbereichen solche Roboter auch denkbar sein werden. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Sinnhaftigkeit. Die Frage zum Beispiel, ob sich ein Terminator überhaupt verhindern lässt. Vielleicht ist das aber auch gar nicht die wesentliche Frage. Vielleicht ist es eher die Frage, wie wir sicherstellen können, dass Europas Werte in genau der Software stecken, die diesen Roboter steuert. Das ist dann eine Frage der Sicherheit und der digitalen Souveränität. Und da sehen wir im Cybersecurity Report, dass Europa noch vergleichsweise weit entfernt ist. Vielleicht ist das eine der großen Fragen der Zukunft, was es genau bedeutet, wenn Kriege von Maschinen geführt werden können. Wenn also ein Teil des Szenarios von Terminator Realität werden kann. Bedeutet das vielleicht, dass wir eine Genfer Konvention der Robotik brauchen? Ich glaube, abschließend können wir festhalten, dass KI auf 2 Beinen, dass Robotik bedeutet, dass Cybersecurity nicht nur immens wichtig wird, weil es unser alltägliches Leben betreffen wird, sondern dass wir uns am Anfang einer Zukunft befinden, die vielleicht hier und da aussehen mag wie beim Terminator, wo wir aber eine hohe Gestaltungskraft haben, jedenfalls noch. Solange das der Fall ist, möchte ich optimistisch sein. Denn ich glaube, ganz am Schluss ist, was KI auf 2 Beinen, was Robotik angeht, was Dual Use angeht, zwischen Pflegeroboter und Killerroboter, die wichtigste Antwort auf fast alle diese Fragen, ob die letztendliche Kontrolle von solchen Maschinen in der liberalen Demokratie in Europa liegt oder woanders. Und mit diesem Weckruf, warum es so essentiell wichtig ist, Cybersecurity, digitale Souveränität und Robotik der Zukunft zusammenzudenken, quasi die zentrale Botschaft des Cybersecurity Reports, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir darüber diskutieren, was das alles bedeutet. Der Cybersecurity Report 2026, den kann man natürlich downloaden und zwar kostenfrei auf schwarz-digits.de im Bereich Publikationen. Lass uns darüber diskutieren, was man ändern kann, was man ändern muss und wie man es ändert. Und zwar auf den Plattformen, wo ihr Tech, KI und Schmetterlinge findet, zum Beispiel LinkedIn, zum Beispiel Instagram, zum Beispiel TikTok oder auch YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.